Also ich kann es nur wärmstens empfehlen, sei mit dabei. Wir waren letztes Mal als Säckinger Gemeinde mit 20% Beteiligung beteiligt und es hat noch auch Potenzial nach oben. Ja, das Thema heute Morgen ist, Jesus wird wiederkommen und ihr könnt es gerne mitverfolgen, den Bibelabschnitt, über den ich ein paar Gedanken mit euch teilen möchte, steht in Matthäus 24, 27 bis 44. Und wo wir in der Planung waren für die Predigtthemen, war uns nicht so ganz bewusst, wie aktuell das Thema denn heute auch sein wird. So, was in der Welt geschieht, können wir doch einiges vielleicht auch uns Gedanken machen und auch dieses letzte Lied, wo wir gesungen haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause, nochmal den Reminder, dass wir hier nur Gäste sind und dass unsere wahre Heimat dann mal drüben im Himmel sein wird. Aber ein paar Gedanken zu diesem Thema. Ich glaube, wir kennen alle die Situation, wir kommen mit unseren Arbeitskollegen ins Gespräch über den Glauben. Wir erzählen ihnen von Jesus. Und wenn wir dann an den Punkt kommen, wo wir im Gespräch bekennen, dass Jesus wiederkommen wird, dann werden wir ja meist belächelt. Und eigentlich kann man die Reaktion gut verstehen. Denn wer nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist, wird auch nicht glauben, dass er wiederkommen wird. Das ist eigentlich so einfach wie banal. Dem scheint der Gedanke, dass Jesus wiederkommt, sehr abwegig. Aber wir Christen, wir glauben ja, dass Jesus auferstanden ist. Und deshalb warten wir auf sein nächstes Kommen. Ich weiß nicht, wie präsent der Gedanke im Moment in deinem Herzen ist. Aber ich möchte uns Mut machen, uns darüber Gedanken zu machen. In Johannes 14, Vers 3 steht: Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Das ist ja die Zusage, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und als Jesus ja nach seiner Auferstehung vor den Augen der Jünger die Erde verließ und zu seinem Vater zurückkehrte, sagten ja zwei Männer in weißen Kleidern, das lesen wir denn in der Apostelgeschichte 1 Vers 11, so rum ist das ein Schreibfehler, sorry. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Also ist so, was die Engel den Jüngern nochmal mitgegeben haben auf den Weg. Also nach dem Tod, nach der Grablegung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt ist die Wiederkunft Jesu das nächste große Ereignis, auf das wir Christen warten. Und wir wissen, wenn Jesus das nächste Mal kommt, geschieht das nicht im Verborgenen, nicht in einem Stall, nicht irgendwo in Bethlehem, sondern wenn Jesus wiederkommt, werden ihn alle Menschen sehen, die auf der Erde leben. Matthäus 24, Vers 30 steht: Ich muss vorwegnehmen, ich werde euch heute einige Bibelverse zeigen. Normalerweise macht man das ja am Sonntagmorgen, Predigt nicht so viele Bibelverse zu nennen, aber um einfach diesen Zusammenhang zu verstehen, bin ich geneigt, es heute Morgen einfach zu tun. In Matthäus 24, 30 steht: Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Also wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, wird es jeder mitkriegen, der noch lebt. Wir sehen ja, was der Vers hier ausdrückt. Jesus wird in Macht erscheinen. Und die Menschen werden dann sofort erkennen, Jesus ist Gott. Auch wenn sie vielleicht gedacht haben, die Voraussagen der Bibel stimmen nicht. Die können nicht eintreffen. Die dachten, die Bibel ist doch so voller Widersprüche und Fehler. Man muss sie nicht ernst nehmen. Aber für die Jünger, die hatten keinen Zweifel darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich hoffe, wir haben auch keinen Zweifel, dass Jesus wiederkommen wird. Und dann ist natürlich, und das geht uns ja genauso, die Jünger wollten natürlich wissen, wann passiert es und wie passiert es? Was passiert, wenn es passiert? Und deshalb haben sie, das hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, dann haben sie halt Jesus mal ganz kurz gefragt, Jesus, sag uns mal was. Und wir lesen in Matthäus 24, Vers 3, als später Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Und ihre Idee war, und ihr Gedanke war, diese Erde, so wie sie jetzt besteht, wird ein Ende haben. Ein neues Zeitalter wird beginnen. Weil sie waren ja aus dem Volk Israel und sie kannten die Schriften aus dem Alten Testament. Und wir können lesen in Jesaja 65, Vers 17. Da wird es schon beschrieben, ein paar Jahrhunderte vor Jesus auf die Welt kam. So spricht der Herr: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Halleluja. An die alte wird niemand mehr denken, was früher war, wird für immer vergessen sein. Also das war so die Frage von den Jüngern: Wann und wie passiert es? Und Jesus erklärte ihnen dann, welche Merkmale es haben wird, bevor er wiederkommen wird. Er spricht von Kriegen, von Erdbeben, von Hungersnoten, von Irrlehren, von Christenverfolgung, von falschen Propheten, die viele Wunder tun werden. Und was wir heute besonders auch an den Tankstellen merken können, es wird teuer. Das beschreibt so Jesus, wie das sein wird vor seinem Kommen. Und diese Merkmale, die auf das Ende der Erde hinweisen, sind seit der Himmelfahrt Jesu ja deutlich erkennbar. Und wir nennen ja diesen Zeitabschnitt, eigentlich von der Geburt Jesu bis zu seiner Wiederkunft, bezeichnen wir ja als Endzeit. Also die Endzeit beginnt nicht heute, die hat schon begonnen mit der Geburt Jesu und hatte so einen Höhepunkt bei der Auferstehung. Und jetzt macht Jesus Folgendes, und das gefällt mir an Jesus. Er erklärt Dinge sehr einfach. Und ich wünschte mir manchmal, ich könnte in meinen Predigten Dinge auch einfacher erklären. Und Jesus gibt ihnen so einen hilfreichen Vergleich, wie wir uns die Entwicklung dieser Ereignisse vorstellen können. Und die Frauen können sich diesen Bibelvers, die Kinder gekriegt haben, viel besser vorstellen. Ich kenne das ja nur vom Sehen, von der Wahrnehmung, wie es sein wird. Aber die Frauen, die Kinder geboren haben, die haben das miterlebt. Jesus hat Folgendes gesagt, das steht in Matthäus 24, 8. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Also die Kennzeichen, die wir sehen, sind wie die Kennzeichen einer Geburt, wie die Wehen einer Geburt. Also Jesus vergleicht es, die Entwicklung der Ereignisse, mit den Wehen einer gebärenden Frau. Und damit macht er deutlich, es wird sich nicht linear entwickeln. Es wird nicht unaufhaltsam immer schlimmer werden. Wir wissen, Geburtswehen, die Frauen wissen es besser wie ich, beginnen langsam. Sie haben verschiedene Stärke und die Abstände zwischen den Wehen werden ja, je näher die Geburt kommt, immer kürzer. Das dauert so lange, bis dann die Presswehen kommen und das Kind geboren wird. Und in den vergangenen Jahrhunderten glaubten vielen Christen oft, sie würden Zeugen dieses Endes werden, dass Jesus wiederkommt. Doch dann war die Geburtswehe plötzlich wieder vorbei. Niemand kann voraussagen, wann die letzte Geburtswehe kommen wird. Aber was man sagen kann, sie wird überraschend kommen. Denn Jesus sagt in Matthäus 24, 27, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Und im alten Chorus singen wir das so schön, und plötzlich zuckt ein Blitz. Vielleicht können sich die, die schon länger in der Gemeinde sind, noch daran erinnern. Und für viele ist es ja auch heute so, Herr Jesus soll kommen, lieber früher wie später. Gerade wenn man vielleicht in schwierigen Umständen ist, Herr Jesus, jetzt wäre es eigentlich super, wenn du kommen würdest. Und für denen, wo es vielleicht besser geht, die würden sagen, ach Jesus, lass es uns doch noch, wart noch ein bisschen. Weil ich habe noch so viele Ideen. Ich kann mich erinnern, ich habe mich ja in den 70er Jahren bekehrt, da war das Thema Jesu Wiederkunft immer da. Fast in jeder Predigt, fast was drüber gehört. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ganz einfach schlicht gebetet habe. Ja, Herr Jesus, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Aber weißt du, Jesus, ich würde noch gern den Führerschein machen. Und ein eigenes Auto hätte ich auch gern. Und uncool wäre es eigentlich hinter, wenn ich auch noch heiraten könnte. Und Kinder wären auch keine schlechte Idee. Und dann kann ich ja kommen, Heiland. Weiß nicht, vielleicht kann sich da jemand verstehen, wie das so, wie als junger Mensch das gibt. Und es war für uns auch nicht ein Vertrösten auf bessere Zeiten, sondern die Naherwartung Jesu war einfach präsent. Aber heute in dem Bibelabschnitt geht es mir einfach um den Gedanken, dass Jesus überraschend wiederkommen wird. Und was wir wissen können, Jesus kommt garantiert. Als Jesus so mit den Jüngern zusammensaß, auch in diesem 24. Kapitel, war er mit seinen Jüngern am Ölberg. So gegenüber von Jerusalem. Und als er so mit ihnen über diesen letzten Abschnitt der Menschheitsgeschichte gesprochen hat, und als er mit seinen Ausführungen fast fertig war, machte er ja einen Vergleich. Er hat so auf einen Feigenbaum in ihrer Nähe gesehen. Den hat er wahrgenommen und hat es als Illustration benutzt. Und es geht uns ja manchmal auch so, wenn wir irgendwas sehen, dann hilft uns das als Illustration. Und in Matthäus 24, 32 sagt er, der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Das war ja eigentlich ein sehr einfacher und simpler Vergleich. Also zeigen sich beim Feigenbaum die Triebe, ist der Sommer nahe. Das war in Israel jedem bewusst. Und dann sagt er im weiteren Vers, in Vers 33, ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen, dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Also so sicher wie der Sommer kommt, wenn der Feigenbaum Triebe hat, so sicher wird Jesu kommen sein. Wenn die Entwicklungen so sein werden, wie er es ihnen gesagt hat. Und dann macht er nochmal etwas sehr deutlich. Er sagt in Matthäus 24, 34, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Was meint jetzt Jesus damit? Also wird die Generation der Jünger nicht sterben, bevor Jesus wiederkommt? Das wäre ja eine Möglichkeit der Auslegung. Dann wüssten wir, dass es nicht so war. Und über diesen Vers gibt es jetzt verschiedene Deutungen. Vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht. Aber für mich bedeutet es, wie auch für die vielen Auslegern, dass Generation auch mit Geschlecht oder Nachkommenschaft übersetzt wird. Und hat die Bedeutung von Angehörigen eines Volkes. Und Jesus meint hier damit, dass das jüdische Volk nicht aussterben wird, bevor sich dieses prophetische Wort erfüllt hat. Das ist die Erklärung, warum das Volk Israel, warum die Juden über Jahrhunderte alle Verfolgung überlebt haben. Trotz Holocaust im Zweiten Weltkrieg, trotz 6 Millionen getöteter Juden. Und solange es das jüdische Volk gibt, können wir sicher sein, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus unterstreicht es nochmal in Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Jesus macht es hier nochmal fest. Er garantiert das, was er sagt. Selbst wenn die Welt droht unterzugehen, es wird eintreffen, dass er wiederkommt. Es wird eintreffen, was er gesagt hat. Selbst wenn Christen verfolgt oder getötet werden, Jesus wird wiederkommen und vollenden, was er versprochen hat. Darauf kannst du dich heute Morgen 100% verlassen. Und er wird die, die ihm vertrauen, nicht enttäuschen. Es lohnt sich, auf Jesus zu warten. Und ich weiß, da keimen ja in uns so Fragen auf, die sich auch in diesem Zusammenhang stellen. Wir wissen, all die Merkmale, die auf die Wiederkunft Jesu hinweisen, kann man in vielen Jahrhunderten schon erkennen. Es gab immer Erdbeben, es gab immer Kriege. Und selbst die ersten Christen haben ja erwartet, dass die Wiederkunft Jesu zu ihren Lebzeiten passiert. Das war ihre Erwartung. Weil die wollten nicht unter den Römern leben. Die wollten mitherrschen mit Jesus. Kann man nachvollziehen, oder? Und deshalb hat der Apostel Paulus diesen Gedanken aufgegriffen und er schreibt in 2. Petrus 3, 9 in dem ersten Teil, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Also man kann das ja verstehen, dass die ersten Christen das so realisiert und gesehen haben. Petrus aber schreibt, es ist keine Verzögerung. dass Jesus nicht, noch nicht gekommen ist. Er beurteilt es nämlich anders. Im zweiten Teil von dem Vers lesen wir, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann zur Buße findet. Und ich persönlich bin froh, dass Jesus nicht gekommen ist, zu der Zeit über, denn hätte ich keinen Anteil an der Ewigkeit. Und das macht Petrus den Christen deutlich und Mut, das Herr kommt. Das ist keine Verzögerung, sondern er möchte noch ganz viele, dass ganz viele Menschen errettet werden und bei ihm in der Ewigkeit mit ihm herrschen. Und dann sagt er auch im Vers vorher nochmal auf, dass Gott eine ganz andere Dimension von Zeit hat wie wir. Er sagt in 2. Petrus 3,8: Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Ich finde, Petrus sagt großartig so, der Fischer, dieser Haudegen hat sich plötzlich so zum Hirte entwickelt, so ein warmes Herz, der holt uns da emotional ab. Er schreibt hier, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Also wir sehen, Gott hat eine andere Dimension von der Zeit. Also für uns ist ja unvorstellbar, dass er alles weiß, was schon war. Wir sind ja froh, wenn wir uns mal erinnern können, was gestern passiert. Er weiß, was heute passiert. Und er weiß sogar, wenn ich sterben werde und wenn du stirbst auch, oder was in der Zukunft passiert. Das weiß er schon, das sieht er schon. Also Gott hat da eine ganz andere Dimension. Das macht auch die Dimension ja der Ewigkeit aus. Und wir wissen ja, auch aus der Kirchengeschichte und aus vielen Predigten und auch aus dem, was uns in Büchern schreiben, viele denken ja, dachten und denken bis heute, sie können den genauen Zeitraum, wann ungefähr Jesus kommen würde, vorhersagen. Warum? Weil Menschen einfach Mühe haben zu akzeptieren, was Jesus auch den Jüngern gesagt hat. Er sagt im Vers 36, und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Der Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und das stimmt. Das ist so. Also das Einzige, was wir sicher wissen können, ist, dass wir nicht wissen, wann Jesus genau kommt. Aber wir können auch sicher sein, Jesus wird kommen. Und der Augustinus, einer unserer Kirchenväter, hat es ja so formuliert, und die Aussage gefällt mir super gut. Den einen Tag hat uns Gott verborgen, dass wir Acht haben auf alle Tage. Welch wahrer Satz. Ich lese und sage ihn nochmal. Den einen Tag hat uns Gott verborgen, dass wir Acht haben auf alle Tage. Der Mann hat recht. Was wir auch wissen, und das ist der zweite Gedanke meiner Predigt, Jesus kommt überraschend. Also dann erklärt Jesus, wie die Verhältnisse sein werden, wenn er wiederkommt. Matthäus 24, 37 bis 38 steht. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Was Jesus nicht gemeint hat und nicht gesagt hat, er hat nichts gegen Essen und Trinken. Weil wir wissen, Essen und Trinken ist lebensnotwendig. Wenn du und ich nicht essen und trinken, sterben. Er sagt auch nichts gegen die Ehe. Weil Ehe ist da eine Idee Gottes. Es ist die Idee Gottes, dass Menschen heiraten. Aber was Jesus hier deutlich machen will mit diesem Hinweis auf Noah. Die Menschen der damaligen Zeit haben so gelebt, als würde es keinen Gott geben. Die waren so auf sich selber fixiert, dass Gott in ihrem Leben keinen Platz hatte. Deshalb wurden die Menschen zur Zeit Noahs überrumpelt. Und in Vers 39 schreibt er weiter, die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Und gucken wir doch mal raus. Viele Menschen, auch in unserem Umfeld, leben doch so, als gäbe es keinen Gott. Und wenn Gott jetzt plötzlich in Erscheinung tritt und man sieht ihn, dass er der Sohn Gottes ist, der König der Könige, dann sind sie überrascht. Damit hätten sie nicht gerechnet, weil man ja meint, Gott existiert nicht. Und man hat ja auch viele Gründe, warum man Gott in seinem Leben keinen Platz geben möchte. Aber was ist denn, wenn Gott tatsächlich existiert? Wenn es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat, wenn nicht alles durch Zufall entstanden ist, wenn es also einen Schöpfer gibt und wir seine Geschöpfe sind, dann sind wir auch von Gott abhängig. Und ob uns das jetzt gefällt oder nicht, wenn wir von Gott abhängig sind, dann sind wir logischerweise auch ihm gegenüber verantwortlich. Natürlich können wir unser Leben so gestalten, wie wir es wollen und wie es uns gefällt. Aber wir, niemand anders, du und ich, tragen Verantwortung für unser Leben. Gott ermutigt uns sehr, wie wir leben sollen, aber wie wir leben, das entscheiden am Ende des Tages wir. Im Alten Testament gibt es eine Aussage, die so lebensbejahend ist und doch zeigt, dass wir für unser Leben verantwortlich sind. Es steht, diesen Vers hat natürlich ein sehr weiser Mann geschrieben, nämlich der König Salomo, und es steht in Prediger 11, Vers 9. Und jetzt dürfen die Jugendlichen gut zuhören. Also in Bezug auf die Ewigkeit bin ich ja auch noch jung, aber so jetzt hier irdisch gesehen, nicht mehr so ganz. Und da schreibt Salomo, du junger Mensch, und das rufe ich euch auch zu, liebe junge Leute, genieße deine Jugend und freu dich in der Blüte deines Lebens. Wenn es noch nicht ächzt und kratzt in den Gelenken, das steht jetzt nicht im Wort Gottes, das ist meine Interpretation. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Und jetzt kommt es aber. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Also du musst mal Rechenschaft ablegen, was du getan hast. Ich muss mal Rechenschaft ablegen, was ich alles Gute und vielleicht nicht so Gute in meiner Jugend getan habe und auch jetzt tue. Also er sagt, hey, freu dich, dass du jung bist, genieß das Leben, mach was draus. Ich finde das eine tolle Ermutigung. Auch im Gedanken, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte euch jungen Menschen und auch die Alten, meine Damen, auch mich ermutigen. Lass uns doch das Leben leben. In Verantwortung von Gott gegenüber. Man könnte ja im Moment viel Trübsal blasen, aber das ist nicht die Idee Gottes. Und wir sehen hier, wenn Jesus kommt, dann gelten nicht unsere Regeln, sondern dann gilt, was Gott wichtig ist. Und Jesus zeigt uns dann, und das Beispiel finde ich sehr krass, was passiert, wenn er kommt. In Matthäus 24, 40 steht, was passiert, wenn Jesus kommt? Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. In Vers 41, zwei Frauen werden Getreide mahlen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Können wir das auf unser Leben so ein bisschen übertragen? Beide Männer, beide Frauen sind mit derselben Arbeit beschäftigt. Und ob sie Jesus sich zu uns nimmt, hängt nicht mit unserer Arbeit, hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Es hat damit zu tun, ob ich mit Jesus verbunden bin, ob ich erlöst bin, ob ich die Versöhnung angenommen habe, die Gott Vater mir durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus angeboten hat. Jedenfalls, das wissen wir, Jesus wird plötzlich kommen. Wie wir es auch schon gehört haben, wir möchten trotzdem mal zitieren den Vers 27 in Matthäus 24. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhellt. Ein paar Schlussgedanken noch zu Wort Gottes. Wir warten auf Jesus. Mir ist klar, dass in der Hektik vom Alltag wir das in unserem Leben schnell vergessen können. dass wir das aus den Augen vielleicht verlieren. Obwohl die Wiederkunft Jesu das nächste große Ereignis für uns Christen sein wird. Darauf warten wir schon fast 2000 Jahre. Und dann fragt man sich doch unbewusst, warum sollte denn ausgerechnet heute kommen? Wir hätten es ja so gerne, dass wir im Gottesdienst sind, die Arme weit hochstrecken, Gott anbeten und dann kommt Jesus und nimmt uns zu sich. Aber vielleicht bist du auch gerade an deinem Computer und döckelst was ein. Oder bist gerade am Kochen. Oder trinkst dein Latte Macchiato oder was auch immer. Rechnen wir damit, dass heute Jesus kommen könnte? Rechnest du damit, dass er vor deinem Sterben kommen könnte? Natürlich kommt dieser Zeitpunkt näher. Aber wie nahe wir ihm sind, wissen wir ehrlich gesagt auch nicht. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, ob wir erwarten, dass Jesus heute oder morgen kommen könnte. Viel wichtiger ist doch, dass wir so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Denn das ist der Punkt, auf dem Jesus in seinem Wort angeht. Was nützt mir das denn, wenn ich alle Ereignisse der Weltgeschichte deuten kann? Wenn ich weiß, auf welchem Punkt der Zeitachse ich mich befinde? Egal, ob Jesus heute, morgen oder in 1000 Jahren kommt. Wichtig ist doch, dass wir heute und morgen so leben, dass wir uns freuen, dass Jesus wiederkommt. Also macht uns das noch Freude, dieser Gedanke, Jesus kommt wieder. Oder sagen wir, ja, lieber Heiland, du weißt, ich muss noch so viel fürs Reich Gottes machen. Da gibt es noch so viele, die sich bekehren möchten. Und in die Missionswelt möchte ich noch gehen. Und das und jenes möchte ich machen. Alles super. Aber die Freude, dass Jesus kommt, es darf uns Hoffnung machen. Und deshalb schließt Jesus auch diesen Gedanken so ab, in Matthäus 24, 43 bis 44, das ist die letzte Bibelstelle, die ihr auf dem Screen heute seht. Eins ist euch doch klar, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. So ist es gemerkt. Wenn jemand einbrechen will, ruft er dich vorher nicht an und sagt, ich breche heute Abend bei dir ein. So seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und was Jesus doch hier deutlich machen möchte, lebe so, dass Jesus jederzeit kommen kann, kommen könnte. Wie fest glaubst du, dass er heute oder morgen kommen könnte, ist ja nicht zu entscheiden. Das entscheidet allein Gott. Wichtig ist, dass wir so leben, und das ist auch mein Aufruf an euch, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Genau das wollte Jesus seinen Jüngern sagen. Das war eine berechtigte Frage, wann kommst du wieder? Und die Frage stellen wir Jesus doch hoffentlich auch. Wie lange noch? Wie lange noch her? Aber genau das möchte Jesus dir heute auch zurufen und sagen. Lebst du so, dass Jesus heute kommen könnte? Lass uns aufstehen und beten. Und wisst ihr, diese Antwort braucht ihr jetzt nicht mir geben, sondern die müsst ihr Jesus geben. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass dort, wo wir in der Gottesferne leben, dass wir einen Schritt auf ihn zu machen. Dass wo wir vielleicht unser Glaubensleben auch ein bisschen abgeschwächt ist, dass wir ein brennendes Herz für Jesus haben. Dass wir eine neue Leidenschaft für Christus entwickeln und ihm auch deutlich machen, Jesus, wir freuen uns, wenn du wiederkommst, aber so lange, bis du verziehst, wollen wir uns fürs Reich Gottes einsetzen. Wir wollen für dich leben. Wir wollen unsere Entscheidungen mit dir treffen. Und wer ganz in der Gottesferne lebt, der Jesus noch gar nicht kennt, der möchte ich herzlich einladen, dass er es heute Morgen macht. Gib diese Antwort Jesus und ich möchte einfach mit uns beten und ja, dass Gott uns ganz neu entzündet und Leidenschaft fürs Reich Gottes ist und dass wir alle miteinander so leben, dass er heute wiederkommen könnte. Dass wir nichts zu regeln hätten. So möchte Jesus das. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du versprochen hast, dass du wiederkommst. Und Herr, wir freuen uns auf den Tag, wenn du wiederkommst. Zuerst die Gemeinde zu entrücken und dann für alle sichtbar zu erscheinen am Himmel, dass du der König der Könige bist. Und Herr, danke, dass wir dem Wort vertrauen dürfen. Und danke, dass du uns auch heute Morgen deutlich gemacht hast, solange dein Volk auf dieser Erde ist, so sicher wird dein Kommen sein. Ich danke dir für diese Zusage, für die Zusage deiner Verheißung. Und so danke ich dir, Jesus, dass du jedes Herz ganz neu bewegst, dass er nah in deiner Nähe lebt, dass du heute für ihn kommen könntest, dass wir bereit sind, dir zu begegnen, Jesus. Ich danke dir, dass wir das unabhängig machen von deinem Wiederkommen und dem Wissen, wann du kommst. Wir wissen, dass die Zeit vorangeschritten ist. Wir wissen all um diese Dinge, die um uns herum passieren, aber wir werden so in so einer engen Verbindung mit dir leben, dass wir uns freuen, dir zu begegnen. Wenn wir vor deinem Richterstuhl stehen, wenn wir bei dir sind, Herr, wir freuen uns auf diese Zeit, aber danke, dass wir, solange wir hier auf der Erde sind, uns einsetzen fürs Reich Gottes, dass wir einstehen für deine Sache. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, dass du uns eine neue Leidenschaft gibst fürs Reich Gottes. Ein Brennen für dich, Jesus. Ich danke dir für deine Hilfe und wir bekennen, dass wir deine Güte und deine Gnade brauchen. Wir bekennen, Geist Gottes, dass wir deine Kraft und Stärke brauchen, im Alltag zu bestehen. So danke ich dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen.